So, dann machen wir weiter. Wie gesagt, es kommt jetzt nicht mehr allzu viel. Ich bin mit der Hälfte der Folien schon durch und das ist wahrscheinlich eher kürzer als der erste Teil. Also ich denke, wir werden ein Stück früher fertig werden. Webdesign. Ja, ich habe das mit reingenommen, weil das, was man heute eigentlich als Webdesign macht, das sind ja alles nicht mehr diese klassischen statischen Webseiten, wo einfach irgendwelche Dokumente halt angeboten werden, die man runterladen und dann im Webbrowser angucken kann, sondern im Prinzip sind es alles irgendwelche Anwendungen. Ja, Web-Applikationen, alles, wenn Sie so einen Shop oder eine Banking-Seite oder so eine Community-Seite, wo Sie sich mit anderen Leuten austauschen können, diese ganzen Sachen, da haben Sie überall eine Anwendung dahinter, die meistens noch mit einer Datenbank verknüpft ist. Das heißt, wir können eigentlich Webdesign genauso als Programmierprojekt betrachten wie normale Desktop- oder Server-Anwendungen. Und damit kann man natürlich auch bei diesen Dingen von User-Interfaces sprechen und da Anforderungen dran stellen, die im Prinzip dieselben sind. Ja, also wir können etwa hingehen und genau die gleichen Prinzipien, die wir gestern schon gesehen haben, auch hier einfach mal nennen und dann schauen, was bedeutet das. Ja, ich habe jetzt für zwei Beispiele, also ich habe, das wird jetzt immer wieder auftauchen, einmal so ein Shop-System und was war das andere, so ein Hilfeforum, ja, wo sich Benutzer austauschen können zu irgendwas. Das sind meine beiden Beispiele und die gucken wir uns an unter diesen sieben Aspekten. Generell gibt es so ein paar Sachen. Man muss zum Beispiel ein paar Designentscheidungen treffen. So ein beliebter Punkt, der oft Diskussionen auslöst, ist, wie hält man es mit der Breite des Contents, wenn er angezeigt wird. Also macht man eine feste Breite und sagt, das ist immer 800 Pixel breit, oder nimmt man eine flexible Breite. Ja, und da spielt natürlich auch eine Rolle, auf welchem oder auf einem wie großen Fenster man das Ganze nachher anguckt. Also wenn man jetzt einen Monitor in der uralten Auflösung 800x600 hat und guckt dann eine Webseite an, die für 1024 optimiert ist, dann fehlt halt immer rechts ein Bereich, der rausguckt und über einen Scrollbalken unten nur erreichbar ist. Das ist ein bisschen unangenehm dann. Andersrum, wenn man so einen großen Monitor mit einer 1680er Auflösung oder noch größer hat und hat dann ein auf 800 optimiertes Teil, dann sieht man schon, die Hälfte des Bildschirms wird praktisch nicht genutzt und das ist dann auch nicht das Beste. Ja, also da muss man einfach schauen, was man macht. Es gibt auch so Mischvarianten, dass man zum Beispiel, wenn man ein mehrspaltiges Layout hat, dass man Elemente hat, die feste Breite haben und andere Elemente, die flexibel sind und dann trotzdem dafür sorgen können, dass das Ganze ausgedehnt wird. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine minimale und eine maximale Breite vorzugeben. Ja, dann würde praktisch, wenn der Browser irgendwas dazwischen anzeigen kann, würde genau diese zur Verfügung stehende Größe ausgereizt werden, aber es wird nie diese Minimalbreite unterschreiten und nie über die Maximalbreite hinausgehen. Das ist eigentlich eine flexible Variante, die ja die meisten Fälle dann abdeckt. Dann muss man immer grundsätzlich sich überlegen, wie macht man eine Navigation, also wie kommt man von einem Teil der Seite zu einem anderen und das natürlich nach irgendeinem einheitlichen System. Also ich kann natürlich kreuz und quer alles hin und her verlinken, dann kommt man auch überall hin, aber man will ja, dass da auch eine Logik hinter steckt und dass man weiß, wenn man schon mal in einen Bereich rein navigiert ist, dass es klar ist, wie man da wieder hinkommt. Beliebt ist in letzter Zeit diese Breadcrumb-Navigation. Das ist, wo praktisch so eine Hierarchie dargestellt wird, ähnlich wie eine Verzeichnispfad. Also es fängt an mit der Startseite, hier steht Home, das ist jetzt hier so eine Magazinseite, dann gibt es hier Heft und Abo als Unterpunkt, das hat einen Unterpunkt Heftarchiv 2010-07 und dann ist es der Name eines Artikels. Und was man hier nicht sehen kann, dazwischen sind jeweils so doppelte Größerzeichen, in dem Fall kann auch ein einfaches Größerzeichen oder ein Pfeil oder sowas sein. Ich habe auch schon Varianten mit einem Doppelpunkt dazwischen gesehen. Sie können auch ein Slash da reinschreiben. Es muss nur klar sein, was das Ganze bedeutet. Und das Schöne ist halt, dass es so funktioniert, wenn man jetzt in so einem Unterbereich ist und sagt, und jetzt will ich aber zurück in die zweit- oder drittnächste Ebene, dann klickt man halt einfach diesen Bereich an und geht dann automatisch so viele Levels hoch. Ja, das ist also viele Webseiten, die so von Content-Management-Systemen betrieben werden, die haben das mittlerweile drin, weil das so ein Standard-Plugin ist, wo man einfach nur sagen muss, ich will das haben und dann wird es halt angezeigt. Und ja, was macht man mit den Menüs? Man wird da irgendeine Form von Menü auch haben, über die man den ganzen Inhalt irgendwie erschließen kann. Packt man die oben hin oder links oder vielleicht aufgeteilt, beides. Das sind einfach so Sachen, die man mal entscheiden muss. Und davon hängt halt dann stark ab, wie gut das Ganze bedienbar ist. Ja, also wenn so der Zugang zu den Inhalten, wenn der nicht ordentlich gelöst ist, dann entsteht schnell Frust. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen versucht, auf der Apple-Seite eine Kontaktadresse zu finden, wo ich eine E-Mail hinschreiben kann. Und ja, auch das nicht. Das war ganz verrückt. Man wird nur auf irgendwelche FAQ-Seiten zu allen möglichen Themen. Also es sind dann wirklich tausende von Fragen, die kategorisiert sind, auch schön. Also wenn man eins von diesen Problemen hat, dann findet man auch die richtige Antwort. Aber mein spezielles Problem war da halt nicht dabei und dann habe ich da nichts gefunden. Und im Impressum und so gibt es keine so Support-Kontaktadressen. Also ich habe am Ende irgendwann eine Adresse gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Es war jedenfalls nicht intuitiv. Ja, normal würde man sagen, es gibt in den ganzen Menüs irgendwo sowas wie Kontakt und bei einem riesigen Unternehmen dann meinetwegen Unterkategorien Kontakt, wenn Sie das wollen, wenn Sie das wollen. Ja, dass es da irgendwie die Varianten gibt, aber am Ende wird man zum Ziel geführt. Und da war das nicht so offensichtlich. Und es kann natürlich mit allen anderen Arten von Inhalten auch passieren, dass man nicht drauf kommt. Für den Fall, dass man kurz vorm Aufgeben ist als Benutzer oder Besucher einer Seite, wird oft noch so eine Sitemap angeboten. Das ist auch eigentlich ganz hilfreich. Die Sitemap zeigt halt alles, was auf der Seite ist, irgendwie in so einer Baumstruktur an und man kann die dann zum Beispiel einfach nach dem Suchbegriff durchsuchen und versuchen darüber was zu finden. Die meisten Seiten bieten auch eine reguläre Suchfunktion an, die aber auch ja, unterschiedlich gut funktioniert. Ne? Ich habe mal auf einem sehr großen Display, das war irgendwie eine 2500er Auflösung, habe ich mal eine Tagesschau-Seite geöffnet und das sieht nicht gut aus, aber es gibt praktisch gar keine Seite, die gut aussieht, wenn man das Fenster so aufzieht. Ja, also das ist einfach zu breit. Das ist jetzt irgendwie auch so ein 800 breiter Bereich. Also da könnte man fast drei nebeneinander packen. Und es ist halt in den meisten Fällen auch nicht sinnvoll, etwas so zu entwickeln, dass es in einer 2000er und größeren Breite noch vernünftig aussieht. Ja, entweder muss man dann da reinzoomen oder man muss den Monitor hochkant stellen oder irgendwas, wenn man die ganze Fläche nutzen will, um sowas anzuschauen. Also das ist jetzt eine Extrem-Variante. Das andere Extrem ist, dass man das auf so einem ganz kleinen Mini-Display mit 800x600 anguckt und das sieht dann so aus. Und dann haben wir eben genau dieses Problem, ja, die Seite ist nicht irgendwie flexibel, dass sie noch nachgeben würde nach innen hin, sondern wir kriegen dann hier einen Scrollbalken und dann fehlt halt rechts was. Und also in dem Fall, ich weiß es nicht mehr, vielleicht war es auch auf 1000 optimiert, die Seite, weil ich glaube, ich habe das ungefähr auf eine 800er Größe gezogen. Also da würde man schon sagen, es gibt noch Leute, die mit einer 800er Auflösung unterwegs sind. Sind zwar nicht viele, aber es sind viele Webseiten halt noch auf 800 optimiert. Aber wenn man da zum Beispiel so einen Ansatz hätte, dass man sagt, man macht es zwischen 800 und 1200. Ja, es darf sich dynamisch entfalten zwischen 800 und 1200. Vielleicht diese linke Spalte starr, 200 breit. Die rechte Spalte, die jetzt nicht sichtbar ist, auch starr, 200 breit. Und in der Mitte, das kriegt den Rest. Aber nicht kleiner als insgesamt 800 und nicht größer als insgesamt 1200. Dann würde ich sagen, das ist eine vernünftige Vorgabe. Denn das Problem ist, wenn Sie hingehen würden und diese Seite sich komplett frei über die ganze Breite entfalten lassen würden, dann würden diese ganzen Absätze, diese Artikelanfänge, die es hier gibt, das wären alles Zweizeiler. Ja, Zweizeiler, die sehr lang sind und wo dann so ein klobiges Bild drüber hängt. Also das würde dann schlecht aussehen. Ja, und sie haben natürlich dann auch unlesbare Zeilen. Also wenn so eine selbst wenn sie dann im Inneren zwei Spalten haben, wenn Sie sich vorstellen, die zwei Spalten jetzt komplett ausgedehnt, das gibt ein Leseproblem in dem Sinne, Sie können die Zeile lesen und wenn Sie dann zurückspringen nach vorne, um die nächste Zeile zu lesen, dann finden Sie den Anschluss nicht. Ja. Also wo Sie weiterlesen müssen. Sie verlieren Zeit dabei zu suchen, wo war ich eigentlich. Soweit es jetzt die reine Darstellung betrifft, also wenn wir nur über das Layout reden und nicht über die innere Struktur, die da noch dahinter steht, dann kann man eigentlich ähnliche Regeln auch anwenden wie bei gedruckten Werken. Ja, also es gibt auch sowas wie Layout-Richtlinien, dass man also überlegt, was mache ich mit den Schriften, welche Farben verwende ich auf der Seite, nicht nur in grafischen Objekten, sondern auch in der Schrift selbst. Ich kann ja auch jeden Text einfärben, wie ich es will. Hervorhebungen, was mache ich da? Ich kann was kursiv oder fett machen. Und wann tue ich das und wie häufig? Ja, dann die Frage, mache ich ein mehrspaltiges Design oder einspaltig oder wie viele Spalten will ich haben? Und etwas, was es dann jetzt im Print-Bereich nicht gibt oder was man da, ja, was da keine Rolle spielt, ist dieses Aufteilen in mehrere Dokumente, was eigentlich nur gemacht wird, um mehr Werbeklicks reinzukriegen, dass man einen langen Artikel aufteilt in 4, 5 einzelne Seiten, wo jedes Mal oben ein neuer Werbebanner eingeblendet wird. Ja, ich habe da mal ein Fragezeichen dran gesetzt, das ist unheimlich populär, weil die Leute halt hoffen, darüber die Anzahl der Klicks zu erhöhen und damit mehr Werbeeinnahmen zu generieren oder auch einen besseren PageRank zu haben, weil es mehr Dokumente einfach gibt. Aber aus Benutzersicht ist es relativ lästig. Also ich möchte eigentlich ein Dokument am Stück haben, damit ich es zum Beispiel auch drucken kann und nicht aus 5 Teilen erst zusammensetzen muss. Aber das will auch nicht unbedingt jeder Anbieter der Inhalte. Dann will vielleicht nicht, dass die Sachen ausgedruckt werden. Ja, also das sind so ein paar Sachen bei den Schriften. Da gilt jetzt wirklich wie bei gedruckten Sachen, es nicht übertreiben mit der Anzahl der Schriften. Also in dem Moment, wo praktisch so Software wie Word verfügbar wurde, haben ganz viele sich berufen gefühlt, jetzt selber zum Layouter zu werden und eigene Dokumente, Brief, Papier und sowas zu erstellen. Und ganz brutal schreckliche Designs sind dabei entstanden, ja, weil dann hat man festgestellt, mein Rechner hat 20 Schriften eingebaut und die kann ich skalieren in alle möglichen Größen, gucke ich mal, wie viel ich davon auf das Blatt kriege. Ja, und dann ist der Name schon in einer anderen Schrift als die Straße und so setzt sich das dann fort. Also das führt einfach zu einem sehr unruhigen Eindruck und ist unangenehm beim Lesen. Was man normalerweise macht, ist, dass man hingeht und 2 Standardschriften hat. Man hat eine für den normalen Fließtext, also wo die Absätze draus bestehen, und man macht noch eine zweite Schrift, die für Überschriften oder irgendwelche Sonderdinge gedacht ist. Wenn man zum Beispiel Bildunterschriften unter die Bilder setzt, kann man denselben Font für nehmen wie für Überschriften, ja, weil das ist eine ähnliche Kategorie, das passt zusammen. Man könnte auch noch was Drittes für die Bildunterschriften nehmen, wenn man sagt, ich will das unterscheiden. Aber grundsätzlich bedeutet eben, eine neue Schriftart einzusetzen, immer hier kommt eine andere Art von Inhalt. Also ich will damit darauf aufmerksam machen, das ist etwas, was sich fundamental unterscheidet. Deswegen werden dann zum Beispiel, wenn man jetzt einen Programmierartikel hat, dann kommen die Listings in einem anderen Font. Das tun sie auch, damit die alle gleich breite Buchstaben haben, weil man dann Programmcode besser lesen kann. Aber es passiert auch deswegen, weil eben ein Stück Code einfach was anderes ist als der erklärende Text drumherum. Ja. Also da sollte man sich zurückhalten. Bei den Schriften kommt natürlich noch die Frage dazu, was nimmt man da für Schriften? Es gibt so diese paar Standardschriften. Ich glaube, als wir bei den Dateiformaten über HTML gesprochen haben, habe ich schon mal ein bisschen was zu Schriften erzählt. Ne? Das ist also so, dass man im Prinzip, wenn man sagt, ich will da eine Times haben, auch wenn dann keine Times New Roman auf dem Rechner installiert ist, dass er dann guckt, dass er irgendwie was Ähnliches findet. Also zum Beispiel auch eine Schrift mit Serifen, mit diesen Füßchen dran. Aber was die Leute heute auch gerne machen, ist, dass sie hingehen und sagen, irgendein obskurer TrueType-Font auf meinem Rechner, in dem will ich das dargestellt haben. Und das kann man in HTML reinschreiben, nimm diesen Font. Und es kann dann natürlich zunächst nicht übersetzt werden. Aber da kommen jetzt neue Embedded-Fonts. Also das funktioniert schon mit einigen Webbrowsern. Das ist auch Teil der HTML5-Spezifikation, glaube ich. Das heißt, wenn man so einen Browser hat und eine Webseite, die entsprechend arbeitet, dann lädt man mit der Seite auch direkt den Font. Und damit kann man natürlich dann beliebige Dinge genauso darstellen, wie man das haben will. Ja. Aber das sollte trotzdem nicht dazu führen, dass man eben viele Schriften verwendet, sondern trotzdem nur diese zwei oder höchstens drei Schriften, nur dass man die dann eben noch mitschicken muss. Ja. Da sind natürlich auch wieder Lizenzprobleme drin. Wenn man eine Schrift gekauft hat, darf man die nicht unbedingt deswegen auf seinem Server auch anbieten. Dann diese ganze Auszeichnerei. Man zeichnet ja etwas aus, was man als wichtig oder irgendwie besonders hervorheben will. Ja, da kommt ja der Begriff her. Es zeichnet eigentlich es selber, zeichnet sich dadurch aus, dass es irgendwie besonders ist. Und sowas wie Fettung, Kursivstellung, Unterstreichen, da sollte man halt auch schauen, dass man das nicht zu viel verwendet. Also es gibt so eine Regel, dass man nicht mehr als 10% des Textes überhaupt hervorheben sollte. Sonst ist es einfach zu stark von der Wirkung her. Wenn Sie auf eine Seite drauf gucken und alle paar Worte ist irgendwas anders geschrieben, das ist unruhig und hat auch nicht mehr den Effekt. Ja, Sie wollen ja bestimmte Dinge hervorheben, aber wenn fast alles hervorgehoben ist, dann ist es wertlos geworden. In jedem Fall sollte man irgendeinen Standard dafür haben, was man da macht und das einheitlich durchziehen. Also wenn man beispielsweise sagt, in meinem Text kommen viele englische Fremdwörter vor und die schreibe ich immer kursiv, dann sollte man das wirklich einheitlich machen und dann auch nur diese englischen Worte kursiv setzen und nichts anderes. Und so kann man sich eben so ein Regelwerk machen und die Sachen entsprechend auszeichnen. Dinge wie mitten im Fließtext auf einmal die Schrift größer oder kleiner machen, ja, außer für so Fußnotenzeichen oder Exponenten oder Index-Einträge in einer Formel oder sowas, sollte man gar nicht verwenden. Das sieht ganz komisch aus. Das sieht man schon mal auf so handgebastelten HTML-Seiten, wo sich jemand hingesetzt hat und das wirklich von Hand eingetippt hat, dass dann zur Hervorhebung ein Wort auf einmal 2 Punkte größer ist als der Rest. Das ist einfach eine Designsünde, das macht man nicht. Was auch wichtig ist, ist, dass man Links erkennen kann. Man muss nicht unbedingt diese Standardgeschichte machen. Also wir reden ja immer davon, es gibt Standards für alles und das soll man auch umsetzen. Aber wenn jetzt nun mal unterstrichen in Blau nicht zur restlichen Optik der Seite passt, dann kann man von den Sachen auch abweichen. Ja, es muss nur klar sein, was ist ein Link und was ist keiner. Und eine schlechte Idee wäre zum Beispiel, dieselbe Art Auszeichnung, die ein Link hat, auch noch für irgendwas anderes zu verwenden. Also wenn Sie eine Webseite mit Standardformatierungen erstellen, dann ist es ja einfach, wie sieht es aus, blau und unterstrichen, ne? Oder nur mit einer blauen Linie unterstrichen. Wenn Sie genau dieselbe Auszeichnung verwenden als Hervorhebung, dann sieht es ja identisch aus. Also dann haben Sie Dinge, die sind Links, die kann man anklicken, und andere Dinge, die sehen genauso aus, die sind aber nicht klickbar. Das wäre wieder ein Problem mit dieser Erwartung, die der Besucher hat. Nachdem er einen ersten Blick auf die Seite geworfen hat, hat er eine Idee davon, was gibt es hier für Elemente und wie sind die formatiert. Und das dürfen Sie nicht enttäuschen. Das ist super, wenn er das schon gewonnen hat, weil dann hat er praktisch den größten Teil der Benutzung schon verstanden. Also er kann auf Ihrer Seite navigieren ohne Probleme. Und wenn man dann hingeht und den praktisch enttäuscht, indem man dann Sachen falsch verwendet oder inkonsistent, dann geht halt auch dieses Vertrauen, was der Besucher hat, wieder verloren, dann weiß er wieder nicht, was er machen soll. Was ich oft ganz nützlich finde, ist, dass man zwischen internen und externen Links unterscheidet, zum Beispiel durch eine andere Farbe. Das finden natürlich Besucher der Seite dann auch erst mit der Zeit raus, wenn sie halt diesen beiden Arten von Links begegnet sind und gesehen haben, aha, die Grünen, die bleiben immer hier und die Blauen gehen weg. Oder sowas. Aber wenn man das einmal gewohnt ist, dann finde ich das ganz gut, weil man oft eine Entscheidung trifft und sagt, den externen Link verfolge ich erst später oder ich mache den in einem separaten Tab oder einem neuen Fenster oder sowas auf, weil ich auf der Seite noch bleiben will und mir noch andere Sachen angucken will. Außer durch so Farben gibt es auch teilweise in der Form, dass dann so ein kleines Logo dahinter eingeblendet wird. Also für, ich mache viel mit WordPress, das ist so ein Content-Management-System und da kann man so ein Plugin einbinden und dann erkennt er automatisch Links, die intern sind, die werden normal angezeigt und Links, die von der Seite wegführen, woanders hin, da macht er so ein kleines Verkettungssymbol einfach dahinter. So ein Icon, was nur so hoch ist wie die Schrift und einfach hinter jedem solchen externen Link auftaucht, muss man sich also gar nicht drum kümmern. Und das wird auch langsam zu einem Standard, dass man es immer häufiger sieht. Ist ganz nett. Die Farbengeschichte. Bei den Farben ging es mir jetzt nicht darum, dass sie natürlich da bunte Bilder oder sowas drin haben können oder irgendwelche Hintergrundgrafiken, die durchaus sehr bunt sein können, sondern hier geht es auch wieder um Text. Also was zum Beispiel völlig schräg wäre, wäre ein Wort zur Hervorhebung in verschiedenen Farben, die einzelnen Buchstaben in verschiedenen Farben zu formatieren. Kann man ja machen, sieht aber einfach nicht aus, ist nicht professionell. Ja, der nächste Punkt war dann der mit den Spalten. Das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe, die erste Zeile hier. Wenn Sie sehr lange oder sehr breite Zeilen haben, dann kriegen Sie Schwierigkeiten, zurückzuspringen zum Anfang. Das ist ja der Grund, weswegen im Buchdruck man zum Beispiel Schriften mit Serifen entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder ob ich das schon erzählt hatte. Ursprünglich waren Standardschriften eigentlich so, dass sie nicht diese Serifen hatten. Also diese kleinen Füßchen. Haben wir hier irgendwas, wo man mit schreiben kann? Das ist ein Bordmarker. Permanentmarker. Ja. Flipchartmarker. Also wenn Sie irgendwie hier so ein A haben. Dann sieht das oft ungefähr so aus. Ja, und hier unten hat das so Füßchen und oben hat es auch nochmal irgendwas, was so nach links oder rechts ein bisschen wegknickt. Und der Effekt, den diese Dinger haben, wenn Sie jetzt eine ganze Zeile mit Buchstaben haben, die alle diese Füßchen unten und oben haben, dann verlängert das Auge das automatisch zu einer Linie. Ja, also praktisch die Grundlinie, auf der die Buchstaben sitzen, die wird für sich spürbar als Linie. Als ob das Ganze in so ein Tabellenraster reingeschrieben ist. Und dadurch, wenn Sie dann ein bisschen gelesen haben und dann wieder zurückspringen, dann bleiben Sie leichter in dem Linienraster drin. Wenn Sie dasselbe mit einer serifenlosen Schrift machen, die also einfach nur aus der Grundform besteht, dann funktioniert es nicht. Ja, also die Serifen hat man dafür gemacht, um den Lesefluss zu verbessern. Und das heißt auch, wenn Sie praktisch keine Serifen haben, dann müssen die Spalten schon wieder ein Tick kleiner werden, ja, um optimale Lesbarkeit zu erreichen. Das ist natürlich in den meisten Fällen, wenn Sie ein Spaltenlayout haben, wo vielleicht mal gerade vier Wörter in eine Spalte passen und dann geht in eine Zeile passen und dann geht es schon wieder weiter. Da spielt es keine Rolle. Aber im normalen Buchdruck zum Beispiel, also wenn Sie so ein Taschenbuch lesen, das ist darauf optimiert, dass Sie gescheit in die nächste Zeile kommen. Und da geht es eben darum, was für eine Art von Schrift ist das, wie breit ist die Zeile und auch wie groß ist dann der Abstand zwischen den Zeilen. Na, wenn Sie sehr schmale Spalten haben, dann dürfen die Zeilen auch sehr nah, sehr eng aneinander gedruckt sein. Ist dann kein Problem, weil Sie eben wieder nicht dieses Problem haben. Man will einfach vermeiden, dass Sie ständig unterbrochen werden im Lesefluss, dadurch, dass Sie suchen müssen, wo geht es eigentlich weiter. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie ein Standarddesign extrem auseinanderziehen, dann wird es vom Handling her einfach schlecht. Und wenn wir also ein breites Layout haben, dann müssen wir auf jeden Fall mit mehreren Spalten arbeiten. Man hat ja normal sowas wie so Navigationselemente links oder rechts. Es gibt auch viele Layouts, wo man vier oder fünf Spalten sogar verwendet. Und idealerweise ist es so, dass das von der Größe des Fensters abhängt, wo es dargestellt wird. Es gibt also Methoden, dass Sie praktisch rausfinden über den Webbrowser, über irgendwelche Funktionen, wie breit das Fenster gerade ist, ja, über so JavaScript-Zeugs. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, wenn das Fenster eine bestimmte Mindestbreite hat, dann mache ich mein Dreispalten-Layout. Und wenn es das nicht hat, dann mache ich nur ein zweispaltiges. Und wenn das Ganze auf einem iPhone oder sowas angezeigt wird, dann mache ich nur ein einspaltiges. Weil da hat es keinen Sinn, irgendwas Mehrspaltiges anzuzeigen. Ja? Gut, wir hatten vorhin nochmal diese sieben Kategorien und da hatte ich gesagt, das wollen wir uns für Beispiele aus dem Webdesign mal angucken. Ich habe jetzt keine konkreten Webshops rausgenommen, sondern es sind einfach abstrakte Eigenschaften, die diese Dinge alle haben. Fangen wir an mit der Aufgabenangemessenheit. Na, da ging es also darum, dass, als wir von normaler Software gesprochen haben, dass sie einfach prinzipiell geeignet ist, das zu erledigen, was damit erledigt werden soll. Und in einem Webshop wären das jetzt eben so triviale Dinge, wie dass sie ohne großen Aufwand an ihren Warenkorb rankommen. Also wenn es dieses Warenkorb-Konzept gibt, man könnte auch sagen, so ein Webshop muss einen Warenkorb haben. Sie können sich natürlich auch andere Sachen ausdenken, dass sie immer, wenn sie auf ein Produkt klicken und sagen, das will ich haben, dann wird irgendwie eine Mail erzeugt, die an irgendein automatisches System geschickt wird. Aber das würde man dann nicht als angemessene Lösung akzeptieren. Ja, weil das die Standardlösung für alle Webshops ist eben, dass es sowas wie einen Warenkorb gibt, wo man Produkte drin aufnehmen kann. Und man kann dann nur darauf verzichten, wenn es nur ein einziges Ding zu bestellen gibt auf der Seite. Und das auch nicht mehrfach, sondern nur einfach. Also wenn ich zum Beispiel ein Abo abschließen will von irgendwas, wo es nur genau ein Produkt gibt, das kann ich abonnieren oder nicht, dann brauche ich keinen Webshop, sondern dann gebe ich nur meine Adresse ein und sage, ich möchte ein Abo haben. Dann sicher zwingend in so einem Shop, wenn er eine gewisse Größe hat, dass man gescheit suchen kann nach den Sachen. Also wenn Sie einen Webshop haben, wo die Suche nicht funktioniert, falsche Treffer liefert oder minutenlang beschäftigt ist, wenn Sie den Suchbegriff eingeben, würde man auch wieder sagen, ist der Aufgabe nicht angemessen, ist nicht benutzbar. Der potenzielle Kunde geht dann weg, wenn es nicht funktioniert. Ja, einfacher Checkout habe ich jetzt auch mal als beispielhafte Sache reingeschrieben. Wenn das eine unglaublich komplizierte Prozedur ist, wo Sie erst Daten herausfinden müssen, die Sie eigentlich nicht kennen, dann wäre das auch wieder nicht brauchbar. Also angenommen, es würde zum Beispiel beim Checkout nicht erlaubt sein, Ihre normale Bankleitzahl einzugeben, sondern Sie müssten diese internationale IBAN-Nummer eingeben. Die hat niemand griffbereit, die steht auch auf der Karte nicht hinten drauf. Da muss man sich erst bei seiner Bank irgendwo umgucken und fragen oder auf der Webseite schauen, was habe ich für eine internationale Banknummer. Ja, das wäre nicht gut. Das Problem hat man halt, wenn man in einem europäischen, nicht deutschen Webshop irgendwas kauft und das mit einem deutschen Girokonto bezahlen will, dann braucht man sowas. Es ist dann natürlich wieder angemessen, weil es eben nicht ohne eine Auslandsüberweisung geht. In einem anderen Fall Hilfeforum. Ich habe mir einfach irgendein beliebiges Hilfeforum vorgestellt zu irgendeinem Thema. Da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die einfach da sein müssen. Also man muss neue Forumbeiträge erstellen können und es muss auch eine Antwortfunktion geben. Wenn Sie jetzt so eine Art Vorstufe von einem Forum entwickeln würden, wo man zwar Sachen reinschreiben kann, die dann auch erscheinen, aber es keine Möglichkeit gibt, auf etwas direkt zu antworten, sondern Sie praktisch jedes Mal einen neuen Thread erzeugen, wenn Sie was schreiben. Das könnte man ja auch machen. Dann gäbe es halt nicht so eine Baumstruktur oder eine Baumstruktur gäbe es dann nicht, sondern einfach alle Beiträge kämen irgendwie nach Datum sortiert irgendwie da rein. Das wäre nicht brauchbar, weil da findet man nichts und man findet nicht den Zusammenhang, wer hat wem auf was geantwortet. Wäre nicht benutzbar. Und auch da ist sicher eine Suchfunktion wichtig, weil ein Hilfeforum ja oft verwendet wird, um einfach passiv den Inhalt zu durchforsten und zu sagen, hat dieses Problem schon mal jemand gehabt? Das ist ja auch in der Regel Teil der Netiquette, dass man nicht direkt seine Frage stellt, sondern erstmal guckt, hat die Frage vielleicht gestern schon jemand anders gestellt, wenn man neu in so ein Forum kommt. Also deswegen muss da eine Suche drin sein. Ob man auch sowas wie Kategorien oder eine Verschlagwortung braucht, über die man an bestimmte Sachen rankommt, das würde ich jetzt schon wieder eher als eine zusätzliche Service-Funktion sehen, die diese Webseite besser machen, aber auch ohne das immer noch angemessen wäre, Aufgaben angemessen. Diese Selbstbeschreibungsfähigkeit, da ging es darum, dass einem an jeder Stelle immer klar ist, was gerade passiert. Also in welcher Phase eines längeren Prozesses man sich befindet, was die nächsten Schritte sein werden. Und da habe ich es jetzt nur für den Webshop mehr angeguckt, weil in dem Hilfeforum gibt es nicht so mehrstufige Prozesse. Da liest man halt was oder man schreibt was und mehr passiert da nicht. Aber wenn man einen Webshop besucht, dann ist es ja in der Regel, besteht es aus mehreren Phasen. Erstmal schaut man sich Dinge an, packt vielleicht welche in den Warenkorb, guckt noch weitere Sachen an, während der Warenkorb schon mit irgendwas gefüllt ist. Irgendwann geht man dann in diesen Checkout-Bereich und dann abhängig davon, ob man da schon einen Zugang hat oder nicht, passieren halt noch verschiedene Dinge. Und da muss die Navigation klar sein. Also wie komme ich von einem Ding zum nächsten? Habe ich eine Chance, auch wieder irgendwohin zurückzukommen? Ja, das muss selbsterklärend sein oder es muss halt so beschrieben sein auf der Seite, dass sich da keiner verwirrt und irgendwie zum Beispiel im Kreis geschickt wird, weil er immer wieder irgendwas Falsches anklickt, was ihn an den Anfang zurückbringt. Ja, also das muss einfach so funktionieren, wie man das erwartet. Dann bei Suchfeldern wäre es zum Beispiel auch wichtig, dass da eine Erklärung mitgeliefert wird. Wenn ich jetzt etwa bei einem Buchhändler bin, dann will ich auch nach ISBN suchen können, weil ich vielleicht den Titel gar nicht kenne, sondern mir hat mal jemand gesagt, da gibt es ein gutes Fachbuch, es hat folgende ISBN. Bei normalen Produkten habe ich vielleicht einen Herstellernamen, also einen Firmennamen, oder vielleicht habe ich auch einen gedruckten Versandhauskatalog zu Hause und will da einfach die Katalognummer eingeben. Ja. Und dafür sollte es dann entsprechende Suchfelder geben und da muss halt daneben stehen, was erwartet wird, was da eingetragen wird. Wenn da einfach nur eine Box ist, die ein Eingabefeld ist und steht nichts dabei, dann ist das nicht in Ordnung. Und es sollte alles so funktionieren, dass man typischerweise keine Hilfeseiten aufrufen muss. Ja, die meisten Shops haben irgendwo sowas wie Hilfe, damit man gucken kann, wie funktionieren bestimmte Sachen. Aber so Standardfunktionen sollte ohne gehen. Dass man in die Hilfe muss, wenn man zum Beispiel was reklamieren will und zurückschicken will, würde ich sagen, ist okay. Das muss nicht irgendwie direkt erreichbar sein, sondern da kann man ruhig nachschlagen, wie geht das. Aber die Grundfunktion von dem Ding muss eigentlich so funktionieren, dass man da von alleine durchkommt. Nur auf Basis von dem, was angezeigt wird in dem Moment, wo man da gerade drin ist. Ja, Erwartungskonformität war bei den Anwendungen, dass eben, wenn man sich entscheidet, irgendeinen Menüpunkt aufzurufen oder irgendwo drauf zu klicken, dass dann das passiert, was man sich vorstellt, was passieren soll. Und dasselbe haben wir auch wieder bei diesen Web-Anwendungen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo auf in den Warenkorb legen klicke, dann erwarte ich, dass das Ding genau einmal da drin landet. Ja, weder darf es vergessen werden, noch darf es zweimal, dreimal drin landen. Wäre beides nicht intuitiv und damit falsch. Und was aber viele Shops nicht machen, ist, dass beim Bezahlen nur die Produkte, also wenn ich in Checkout gehe, nur die Produkte wirklich bestellt werden, die ich auch in den Warenkorb gelegt habe. Es gibt haufenweise Shops im Netz, die einem irgendwelchen Müll noch dazu packen. Also, was weiß ich, man kauft irgendwelche Software und kriegt dann noch einen Servicevertrag dazu. Oder man bestellt einen Internetzugang und kriegt noch irgendwelche Antivirenprodukte dazu, die im ersten Jahr kostenlos sind und irgendwann danach aber Geld kosten. Also da gibt es haufenweise Sachen. Oder es wird automatisch ein Premium-Versand berechnet, der dann nicht 3 Euro, sondern 10 Euro kostet und dafür ist es am nächsten Tag da, was man aber vielleicht gar nicht will. Ja? Also das wäre etwas, was auch nicht erwartungskonform ist, es sei denn, man ist schon sehr pessimistisch, wenn man im Internet irgendwas einkauft. Ja, aber wenn man mit einer gutmütigen Grundhaltung daran geht, dann würde man erwarten, dass das eben nicht passiert, sondern dass man nur die Sachen kriegt, die man auch selber in den Warenkorb gelegt hat. Ja, beim Hilfeforum zum Beispiel, wenn ich in so einem längeren Thread drin bin und sehe jetzt den letzten Beitrag, den einer dazu verfasst hat, und direkt unter dem Beitrag steht auch mit der Einrückung richtig, steht so ein Antworten-Ding. Wenn ich da drauf gehe, dann habe ich die Erwartung, dass ich auf diesen Beitrag, wo der Button ist, antworte. Und nicht zum Beispiel auf den Parent ganz oben, auf den ersten Beitrag, mit dem die Diskussion angefangen hat. Ja, weil der sollte ganz oben so einen Button haben. Das ist ja das entsteht ja so eine Baumstruktur und man kann praktisch an jeder Stelle sich reinhängen und sagen, auf das Ding will ich jetzt antworten. dann zitiert man auch vielleicht Teile aus diesem Text. Und wenn jetzt so ein Hilfeforum so aufgebaut wäre, dass es zum Beispiel zwei Buttons gibt, direkt nebeneinander, Antworten innerhalb von diesem Thread und Antworten auf das oberste Ding, die ähnlich beschriftet sind und verwechselbar sind, das wäre schon wieder eine Fehlkonstruktion. Also das, so ein Zusatzbutton, der praktisch auf das oberste antwortet, der müsste dann nicht mit dieser Einrückung mit dabei sein, sondern der müsste irgendwo am Rand sein und klar machen, hier geht es wirklich um was anderes. Hier wird nicht auf diesen aktuellen Beitrag geantwortet, sondern auf das Ding von ganz oben. Ja, Individualisierbarkeit, das war bei normaler Software sowas wie, dass man sich zum Beispiel eigene Shortcuts einrichten kann oder irgendwie Aufbau von Menüs verändert oder die Farben anpasst oder sowas. Bei sowas wie einem Hilfeforum gibt es auch Einstellungen, da kann man zum Beispiel sagen, ich möchte einmal die Woche alles, was an neuen Sachen reingekommen ist, möchte ich zugeschickt bekommen. Typischerweise passiert es eher bei Mailinglisten. Weniger bei Hilfeforen, aber auch da gibt es so Abo-Möglichkeiten, dass man automatisch bestimmte Dinge bekommt. Und wenn es das gibt, dann taucht es halt irgendwo in den Einstellungen auf, weil das nicht jeder will. Also alles, wo bestimmte Benutzer etwas gerne hätten und andere hätten es nicht gerne, da wird es halt so eine Einstellung, die man irgendwo in seinem Profil hinterlegen kann und damit ist es individualisierbar. Genauso die Frage, Profildaten, die man eingetragen hat, vielleicht mit Foto, Anschrift und allem möglichen drum und dran, will ich, dass andere Benutzer des Forums, die auch registriert sind, das sehen können. Viele wollen das. Na, wenn man sagt, wir sind so eine Gemeinde hier in diesem Forum und alle, die sich richtig angemeldet haben, die dürfen auch die Daten der anderen sehen. Aber das ist eben auch eine Einstellung, dass man auch sagen kann, nee, ich will, dass niemand meine Profildaten sehen kann, nur der Administrator. Dann eine Frage, wie verfasse ich meine Texte? Also einige Foren bieten an, hin und her zu schalten zwischen so einem primitiven Editor, wo man einfach nur Text reinschreiben kann und dann vielleicht so Sternchen und vor und hinter ein Wort, um irgendwas fett darzustellen und Schrägstriche vor und hinter ein Wort, um es kursiv zu stellen. Und außerdem gibt es aber noch einen Editor, der aussieht wie Word, der die Standard-Icons für kursiv, fett, Absatzformatierung und so weiter, alles Mögliche drin hat. Und normalerweise kann man dann, wenn es beides gibt, kann man während man einen Text tippt, hin und her schalten. Und so eine Individualisierbarkeit wäre dann, dass man im Profil einstellt, ich will grundsätzlich, wenn ich was Neues schreibe, den Standard-Editor haben. Oder ich will grundsätzlich den VisiVig-Editor haben. Ja. Ja, und dann bieten manche Foren auch noch sowas wie ein Theme an, ja, dass man sich das umstellen kann oder zumindest die Farben anpassen kann, weil einem einfach die Standardeinstellungen nicht gefallen. Beim Webshop ist mir eingefallen als Beispiel dieses One-Click, da was Amazon sich hat patentieren lassen. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich die jetzt mit ihrer Patentgeschichte da sind, aber so viele andere Läden habe ich nicht gesehen, die das hätten. Ne? Also so die Konkurrenz irgendwie, Buch.de und was es alles gibt, Boll, muss man, da gibt es keine One-Click-Bestellung. Ne? Also das ist zum Beispiel was man dann bei Amazon einstellen kann, dass man eben sagt, ich will die Möglichkeit haben, wenn ich ein interessantes Buch sehe, mit einem Klick, ohne weitere Rückfragen, Kreditkarten und so weiter, einfach das soll rausgeschickt werden, ich will das haben. Dann kann man in der Regel bei allen kommerziellen Anbietern darum bitten, nicht belästigt zu werden durch irgendwelche Werbemails oder positiv formuliert, man kann sich über interessante Dinge informieren lassen, einmal die Woche. Und wenn man dann schon zustimmt, irgendwas zugeschickt zu kriegen, dann kann man meistens auch noch angeben, was einen interessiert. Weil nicht jeder Shop ist so intelligent, dass er die alten Einkäufe auswertet und dann einem automatisch wirklich interessante Empfehlungen schickt, sondern oft sagt man dann halt, ich interessiere mich für Kategorie A, B und C und wenn da was Neues kommt, kriegt man halt eine Mail. Was auch in die Individualisierbarkeit noch reingehört, das würde ins Hilfeforum genauso passen, dass man einfach die Schriftgröße, in der das ganze Zeug angezeigt wird, ändern kann. Jetzt mit den meisten Browsern von heute ist das alles nicht so das Problem, weil man da qualitativ hochwertig in Sachen reinzoomen kann. Also vor ein paar Jahren war es noch so, wenn man so eine Zoom-Funktion hatte, dann wurde zwar die Schrift größer, aber die Bilder blieben klein und dann war das ganze Seitenlayout kaputt. Wenn man das heute zum Beispiel in Opera Wenn man da irgendwo reinzoomt in einem Browser Opera, dann wird alles eins zu eins mit hochvergrößert und damit hat man nicht mehr dieses Problem, dass Sachen nicht lesbar sind. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass dann das ganze Layout zu breit wird und wieder schlecht bedienbar wird, weil es aus den Seitenrändern raushängt. Deswegen gibt es viele Seiten, die irgendwo rechts oben so kleine Icons haben mit drei Schriftgrößen. Und in jeder der Schriftgrößen hat der Shop dann eine akzeptable Darstellung. Ja. Steuerbarkeit war diese Idee, auch so ein bisschen Autonomie zu behalten und nicht davon abhängig zu sein, was irgendwer sich gedacht hat, wie man, wie bestimmte Abläufe auszusehen haben, sondern dass man selber Einfluss darauf nehmen kann. Und hier Beispiele in einem Webshop wären zum Beispiel, dass man sagt, ich lasse jetzt die Sitzung mal offen und will nicht ausgeloggt werden. Ja. Tatsächlich kann man das in der Regel nicht machen, weil das so eine Sache ist, wo immer dieser Sicherheitsgedanke kommt, das hatte ich gestern schon mal erwähnt, und typischerweise gewinnt dann die Sicherheit über die Benutzerfreundlichkeit, weil man einfach sagt, man weiß nicht, in welcher Umgebung dieser Rechner läuft, wo da das Browserfenster auf ist. Und deswegen, wenn man zu lange nichts tut, dann wird man rausgekickt. Auf jeden Fall die ganzen Banking-Seiten machen das so und ein paar Shops machen es halt auch. Also ich meine, sowas wie Amazon jetzt wieder als Beispiel macht es zum Beispiel nicht. Da kann man auch den Browser schließen und zwei Tage später wieder auf die Seite gehen, dann sind die Sachen noch im Warenkorb, die man reingetan hat. Das finde ich zum Beispiel gut. Sogar wenn man an einen anderen Rechner geht und da auch schon mal das irgendwann benutzt hat, dann kann man auch da weitermachen mit dem Einkaufen. Und irgendwann sagt man, jetzt ist gut, jetzt bestelle ich das Zeug oder so. Das ist also ein Feature, das wäre auch was, wo man sagen müsste, ich will das oder ich will es nicht. Ja, vielleicht will jemand jedes Mal abgemeldet werden, wenn er aus dem Shop rausgeht. Eine andere Sache ist, wenn man schon angefangen hat, im Zahlungsprozess irgendwelche Sachen einzugeben, also man hat die Kontonummer schon eingetragen zum Beispiel und will jetzt nochmal zurück, um was zu ändern. Typischerweise verliert man dabei diese Eingabe. Ja, weil er sich nicht die Kontonummer als einzelnes Ding irgendwie merkt, sondern man geht aus diesem ganzen Kauf- oder Zahlungsdialog, geht man dann raus, geht wieder zurück in die Produkte, geht irgendwann wieder zum Bezahlen und vielleicht hat der Browser sich gemerkt, was man da reingeschrieben hat und trägt automatisch die Kontonummer wieder ein, aber der Shop hat es in der Regel nicht gemerkt. Ja? Und das wäre aber hilfreich, wenn es explizit einen Button gäbe, wo man sagt, ja, ich will zurück in den Shop, aber ich will, dass du dir merkst, was ich schon eingegeben habe. Und ja, eine Rückgängigfunktion gibt es in der Regel auch nicht. Wenn Sie den Shop angucken, also Ihren Warenkorb und da irgendwas rauslöschen, dann ist es normalerweise weg. Weil damit es zurückkommen könnte, müsste dann unten stehen, Sie haben gerade XY aus dem Shop gelöscht. Und das steht normalerweise nicht bei diesen Dingern. Fehlertoleranz. Wenn man als Anwender irgendwas Falsches in ein Feld eingibt, darf das nicht die Konsequenz haben, dass der gesamte Prozess irgendwie gescheitert ist. Also im schlimmsten Fall stürzt die Webshop-Anwendung auf dem Server ab und die nächste halbe Stunde ist der Shop gar nicht da oder so. Das wäre der allerschlimmste Fall. Was anderes, was auch unangenehm wäre, wenn einfach dieser aktuelle Vorgang, den ich eingeleitet habe, wenn der gestoppt wird und mein Warenkorb weg ist und alles und ich komplett von vorne anfangen muss. Das ist dann auch unerfreulich. Also sowas darf nicht passieren, sondern Falschinformationen müssen halt erkannt werden und dann muss ein Hinweis kommen, mach das bitte richtig. Und das machen auch die meisten praktisch fast überall, wo man irgendwelche Daten angeben muss, die geprüft werden, kommt dann derselbe Dialog nochmal und zeigt irgendwie rot hervorgehoben, hier in diesem Feld ist irgendwas falsch, bitte gib das richtig ein. Ja. Und ja, wenn man zum Beispiel einen Produktnamen falsch geschrieben hat, dann wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, dieses Produkt gibt es nicht. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Anwender sich nur vertippt hat, dann kann man natürlich eine Ähnlichkeitssuche machen und sagen, was haben wir denn für Produkte, wo nur ein Buchstabendreher weg ist von dem Originalprodukt. Und dann könnte man die vorschlagen. Ja, das wäre eine Servicefunktion. Das System an sich ist schon fehlertolerant, wenn es einfach nur weiterarbeitet und sagt, das Produkt gibt es nicht Aber es wäre eben noch fehlertoleranter, wenn es gut raten kann. Und ja, wenn man mehrfach dasselbe Produkt in den Warenkorb tut und es ist irgendwas, was man typischerweise nicht mehrfach kauft, also zum Beispiel dreimal dasselbe Buch, dann wäre es auch hilfreich, das als Fehler zu betrachten und zu sagen, ich glaube nicht, dass du das Buch dreimal haben willst. Wenn dann jemand sagt, doch, ich will es dreimal haben, weil ich es drei Freunden schenken will, ist es auch in Ordnung. Aber man könnte an der Stelle sagen, Achtung, das Ding hast du schon im Warenkorb. Weil vielleicht nicht jeder beim Checkout nochmal guckt, was ist denn da alles? Oder was steht da in dem Anzahlfeld drin? Ja, und die Lernförderlichkeit, das war ja diese grundsätzliche Idee, dass man, ja, dass man motiviert wird, eigentlich die Funktionen, die etwas hat, auszuprobieren. Dass man keine Sorgen haben muss, dass man damit irgendwas kaputt macht, weil man das Vertrauen hat, dass die Anwendung einen nicht einfach irgendwas Schlimmes tun lässt oder in jedem Fall irgendeine Form von Rückgängigfunktion anbietet. Und in einem Hilfeforum ist mir jetzt nur eingefallen, dass man zum Beispiel in diesem Editor, wo man neue Artikel verfasst, wenn da irgendwelche Auszeichnungen möglich sind, sowas wie Kursiv und Fett oder dass man eine Webadresse einbaut, dass man dann eine Vorschaufunktion hat. Weil wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht sicher bin, dass das am Ende gescheit aussehen wird, dann würde ich das nicht ausprobieren, weil sonst ist es nachher irgendwie total krank formatiert und jeder, der das sich anguckt, denkt, was ist der für ein Depp, der kann den Editor nicht bedienen. Ja, also das würde man dann so nicht wollen. Aber wenn man eine Vorschaufunktion hat, kann man gefahrlos das ausprobieren und merkt dann, aha, ich habe einen Fehler in dieser Syntax, die ich da verwendet habe. Ich muss Sternchen vorne und hinten und nicht nur vorne machen, wenn ich ein Wort fett haben will. Sonst ist alles fett bis zum Schluss. Und das würde einem eben helfen, dass man sagt, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Und wenn es blöd aussieht, haue ich es halt wieder weg. Ja? Genauso natürlich, wenn man in einem Forum einfach einen Beitrag, den man geschrieben hat, direkt wieder löschen kann. Das machen aber die meisten nicht. Also in der Regel kann man noch Änderungen vornehmen, manchmal aber nicht mal das. Also es gibt auch Foren, wo das, was man geschrieben hat, es steht. Ja, das waren die diese allgemeinen Webdesign-Geschichten. Jetzt kommt noch als fast letzter Block, vorletzter Block, kommt noch die Barrierefreiheit. Das ist eben, wir haben ja am Anfang schon kurz darüber gesprochen, das ist dieses Spezialthema, was auch nur bei Webdesign auftaucht. Also es gibt es nicht bei normaler Software. Da gibt es keine Anforderungen, dass die barrierefrei entwickelt werden muss. Aber es gibt Richtlinien, nachdem also Webseiten, die zum Beispiel von öffentlichen Verwaltungen und sowas betrieben werden, dass die gezwungen sind, die in einer barrierefreien Form anzubieten. Und das bedeutet, dass die Webseiten nicht nur für Normalbenutzer zugänglich sind, also lesbar sind, sondern auch für Leute, die was auch immer für ein Defizit haben beim Zugriff darauf, also Blinde zum Beispiel, die überhaupt nichts sehen, wobei man nicht erst als blind gilt, wenn es komplett schwarz ist, sondern auch schon, wenn man einfach sehr schlecht sieht. Also zum Beispiel jemand, der mit einer Lupe noch lesen kann, könnte trotzdem schon die Bezeichnung Blinder haben. Ja, das ist interessant nur dafür, wenn man sagt, es gibt 200.000 Blinde in Deutschland. Das heißt nicht, dass 200.000 absolut nichts sehen. Das ist ein kleinerer Anteil von denen. Ja, es gibt einen großen Teil Leute, die einfach so schlecht sehen, dass sie zum Beispiel ohne Hilfe sich nicht in den Straßenverkehr, also als Fußgänger, trauen können, weil die einfach nicht rechtzeitig mitkriegen, wo irgendwelche Fahrräder und so weiter und Autos kommen, die aber durchaus in ihrer Wohnung rumlaufen können und sehen. Ja, zwar brutal schlecht, aber schon irgendwas sehen. Dann gibt es natürlich die Farbenblinden, die im Prinzip super sehen können, nur Farben nicht unterscheiden können oder bestimmte Farben nicht unterscheiden können. Und das kann natürlich Auswirkungen haben. Wenn ich irgendwas so darstelle, dass es vom farblichen Kontrast lebt, also roter Hintergrund und grüne Schrift drauf. Das kann man, wenn man Farben unterscheiden kann, ist es fast so gut wie schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Weil das Rot und Grün so stark auseinander sind, dass wir einfach keine Probleme haben, das zu sehen. Es sei denn, unter uns ist jetzt auch jemand, der farbenblind ist. Aber der farbenblind ist, für den fallen diese Farben zusammen. Das ist so, als ob man das Ganze in Graustufenbild umwandeln würde. Und dann ist es nicht mehr unterscheidbar. Und das kann man halt beim Webdesign auch beachten, dass man einfach guckt, Dinge, die da Kontrast haben sollen, dass die bei Umwandlung in Grau unterschiedliche Grauwerte haben. Also stark unterschiedliche, ein helles Grau und ein dunkles Grau. Wenn ich also einen hellroten Hintergrund und eine dunkelgrüne Schrift nehme, ja, oder dunkelrot und hellgrün, dann kommen da auch wieder helle und dunkle Graustufen raus und dann ist es auch wieder für jemanden perfekt erkennbar, der für den Rot und Grün dasselbe ist. Ja, und dann gibt es verschiedene Erkrankungen, die dazu führen, dass die Leute nicht mehr klassische Eingabegeräte benutzen können, aber vielleicht trotzdem andere Möglichkeiten haben, den Rechner zu kontrollieren. Ja. Und für die ist es dann wichtig, dass sie auf so einer Seite irgendwie rumnavigieren können. Es ist halt sehr viel aufwendiger für eine Person mit diesem Problem als für einen normalen Benutzer. Also wenn wir zum Beispiel uns was angucken und sagen, naja, ich habe da halt 10-mal klicken müssen oder so, und wenn aber so ein Klick vielleicht 3 Minuten Arbeit für jemand ist, der da ein Problem hat, eine Behinderung oder sowas, dann sollte man gucken, dass man das eben irgendwie minimiert oder vielleicht einen speziellen Zugang zu den Informationen verschafft. Ja, was ist da zu tun? Also die Webseite sollte so gestaltet werden, dass sie auch dann noch benutzbar ist, wenn man sie extrem vergrößert. Das ist jetzt für die Leute, die einfach sehr schlecht gucken können, die aber wieder etwas sehen, wenn es ausreichend vergrößert wurde. Und die meisten Seiten funktionieren natürlich nicht mehr gescheit. Wenn ich also die Schrift enorm nach oben ziehe, dann kann ich mit der Seite nichts mehr anfangen, dann wird die unbenutzbar. Und dann kann man zum Beispiel einfach eine alternativ simpel gestaltete Seite anbieten. Das hat man oft, dass auf einer Webseite irgendwo ganz unten oder ganz oben ein Link ist, barrierefreie Version, und die ist dann stark reduziert von allen Gestaltungseigenschaften und meistens in einer Art und Weise, dass man die dann im Browser beliebig groß zoomen kann und die immer noch lesbar ist, weil die zum Beispiel keinen Mehrspaltensatz oder sowas verwendet. Also das ist immer eine mögliche Lösung, eigentlich für fast alles, dass man einfach die gesamte Seite doppelt anbietet. Einmal in der Standardversion für die Normalbenutzer und einmal in der Version für alle anderen, die was auch immer für Probleme haben, die Seite zu lesen. Ja. Der zweite Punkt, das war eben das, wenn man hingeht und sagt, alle Farben in Graustufen umwandeln, muss immer noch alles erkennbar sein. Das funktioniert natürlich nur mit den Sachen, die man selber erzeugt hat. Also wenn auf der Seite jetzt Bilder drauf sind und die sind halt aus Rot- und Grüntönen, weil das eine Seite über Kunst ist und der Künstler hat halt so gemalt, dann kann man ja nicht aus Gründen der Barrierefreiheit jetzt das Bild verändern, damit der Kontrast auch für jemand anders sichtbar ist. Das muss dann halt bleiben. Das ist dann Pech, ist dann auch kein Verstoß gegen die Barrierefreiheit. Dann automatischer Screenreader die Seite vorlesen kann. Also das sind Sprachausgabetools, die sich halt eine Webseite schnappen und von oben nach unten runterlesen. Und die gucken natürlich in die HTML-Tags rein, um zu erfahren, was ist das hier. Und wenn die zum Beispiel sehen, irgendwas ist eine Überschrift, dann machen die auch eine andere Art von Pause nach der Überschrift und vor der Überschrift, als wenn jetzt einfach nur ein Absatzumbruch kommt. So wie man das auch machen würde, wenn man ein Buch vorliest und ein Kapitel ist zu Ende und man fängt das nächste Kapitel an. Ja, und ich habe nachher noch ein paar Beispiele dazu. Da gehören auch so Sachen rein, wie wenn man eine Abkürzung verwendet, dass man das dem Screenreader sagen muss. Weil wenn ich da jetzt, was ist ein gutes Beispiel, vom ist kein gutes, weil es vom gesprochen wird, wenn ich BZW schreibe, BZW Punkt, dann würde der Screenreader, wenn er nicht weiß, dass es eine Abkürzung ist, versuchen, das als BZW irgendwie auszusprechen. Und das geht halt nicht und ist auch nicht verständlich. Wenn ich aber reinschreibe, es ist eine Abkürzung, dann kann er das beziehungsweise aussprechen. Jetzt kann man sagen, es gibt Standardabkürzungen, also sowas wie beziehungsweise wird wahrscheinlich sowieso funktionieren, weil der Reader das auch kennt. Aber die ganzen zum Beispiel technischen Bezeichnungen von irgendwas, da gibt es ja Millionen von Abkürzungen für alles Mögliche. Das kann kein Programm wissen, ist irgendwas ein gültiges Wort oder ist es eine Abkürzung. Ja. Spricht man das aus als gesprochenes Wort oder sagt man das Buchstabe für Buchstabe? Wenn ich es so eingerichtet habe, dass die Seite vorgelesen werden kann, dann kann ich sie natürlich auch über eine Breitzeile ausgeben. Das ist austauschbar. In jedem Fall habe ich es in eine Form gebracht, die keine grafische Darstellung mehr benötigt, sondern wo es nur noch um den rohen Inhalt geht. Und das ist praktisch dasselbe in Grün. Und dann sollen auch Programme unterstützt werden, die die ganzen modernen Multimedia-Geschichten nicht vertragen, also die keine Flash-Inhalte anzeigen können, kein JavaScript ausführen können und so weiter, alles was es da so gibt. Es soll trotzdem irgendein Inhalt angezeigt werden. Weil natürlich, wenn ich irgendwo einen Flash-Inhalt habe, was macht jetzt der Breie, die Breie-Zeile mit dem Flash-Inhalt? Da macht die gar nichts mit, ne? Insbesondere wenn es ein Video ist. Aber das Schlimme ist ja, Flash wird ja nicht nur verwendet, um irgendwelche hochgradig bewegten, multimedialen und interaktiven Dinge zu machen, sondern viele Seiten verwenden einfach Flash für die Menüs, die dann einen Tick schicker sind, weil sie irgendwie schöne Rollout-Effekte haben, wenn man irgendwo mit der Maus drauf geht. Was aber keinen Gewinn an Funktionalität bringt. Also es ließe sich auch mit Standard-HTML alles machen. Aber dieses Flash-Zeug kann halt nicht gescheit interpretiert werden und das ist praktisch alles weg. Also alle Inhalte, die nur über Flash dargestellt werden, die kann jemand, der diese Einschränkungen hat, die kann er halt nicht lesen. Und eine Seite, die sagt, wir sind barrierefrei, die muss eben, wenn sie Flash verwendet, immer auch eine Alternative dafür anbieten, die gleichwertig ist. Ja. Wir können natürlich nicht alle Probleme lösen. Also ein Kunstwerk, ein Bild, das kann man beschreiben. Ja, man kann sagen, an dieser Stelle kommt ein Bild, auf dem sich drei Personen auf einer grünen Landschaft irgendwie befinden. Aber es ersetzt nicht den Seheindruck des Bildes. Ja. Also da kann man dann nur versuchen, so nah wie möglich an das Ganze ranzukommen. Viele Ziele, das waren jetzt nur eine Auswahl von Zielen, es gibt noch mehr Sachen. Ich habe auch gleich noch eine Kurzübersicht gegen Ende, was von so einer offiziellen Verordnung über Barrierefreiheit vorgegeben wird. Aber viele von den Sachen kann man mit ein paar einfachen Grundsätzen oder Regeln erreichen. Wann immer man irgendwas einbaut, was nicht in sich Text ist, sondern irgendwas anderes, also ein Bild oder irgendein Embedded Object, soll man immer eine Alternative anbieten, die gleichwertig ist. Ja, beim Bild ist es das Einfachste, man hat dieses Image-Tag und da gibt es dieses Alt-Attribut, nicht Tag, das muss Alt-Attribut heißen. Und in das Alt-Attribut kann man halt eine Beschreibung des Bildes aufnehmen. Und wenn man das macht, dann kriegt man in einem Programm, was keine Bilder anzeigt, kriegt man stattdessen halt diesen Infotext angezeigt. Wenn das Alt-Tag fehlt, dann steht in dem Programm nur Bild-Doppelpunkt und dahinter der Dateiname von dem Bild, was natürlich komplett uninformativ ist. Also das wäre sozusagen das Mindeste, wenn man Bilder verwendet, weil man zum Beispiel Überschriften aus irgendwelchen Gründen als Bild gestaltet, ja, weil man da verrückte Font-Spielereien machen kann, dann sollte man eben immer auch nochmal den Text, der da steht, auch nochmal in so einen Alt-Tag reinschreiben, weil das dann perfekt lesbar ist. Dann generell, wenn man Content und Layout sauber trennt, wenn man also nicht gleichzeitig irgendwie neue Inhalte erfasst und direkt auch versucht, die irgendwie optisch zu gestalten, sondern es grundsätzlich in zwei Teile teilt. Und da reicht eigentlich schon sowas wie mit CSS arbeiten und alle Layout-Sachen in das Stylesheet reinschreiben und in dem eigentlichen HTML-Code nichts Stilistisches mehr drin zu haben, dann ist es relativ leicht, die Sachen daraus zu ziehen wieder. Ja, natürlich, wenn dann jetzt wieder Bilder oder Videos oder sowas drin sind, mit diesen Informationen kommt man nicht weiter. Dann gibt es einige interaktive Elemente auf Webseiten, zum Beispiel so Capture-Systeme, wo, wenn man sich irgendwo registrieren will oder was bestellen will, man so ein Bild erkennen muss und den dort zu lesenden Text eingeben muss. Das sind dann irgendwie ganz komisch verdrehte Buchstaben, die ein Computer schlecht erkennen kann. Und als Mensch kann man sie vielleicht erkennen und erst wenn man die eingibt, dann kommt man irgendwie weiter auf der Seite. Das ist natürlich effizientes Hemmnis für jemand, der das nicht angucken kann. Ja, weil eben der Screenreader auch nicht in der Lage ist, das zu entziffern, und dann ist an der Stelle halt eine Hürde. Das ist auch ein interessanter Punkt, Sprachwechsel und Abkürzungen. Also Abkürzungen, das war das, was ich eben schon meinte, dass man, wenn man irgendwo BZW reinschreibt, praktisch davor und dahinter irgendwie einen Tag macht, wo drin steht, hier kommt eine Abkürzung. Und idealerweise steht dann da auch die Langform von dem Wort drin. Ja. Und das kann man natürlich auch automatisiert machen, wenn man ein paar Standardabkürzungen immer verwendet, dann haut einem das System, was man da benutzt, automatisch diese Tags drumherum. Also das muss man jetzt nicht jedes Mal neu machen. Und beim Sprachwechsel, das ist natürlich auch wichtig, wenn ich auf einer deutschen Webseite bin und habe einen deutschen Screenreader und da tauchen jetzt englische oder französische Worte drin auf, dann werden die natürlich deutsch ausgesprochen, also klingen nicht gut. Man kann aber vor so ein Wort auch wieder Tags setzen und sagen, Achtung, hier kommt ein Block, der ist englisch. Und wenn der Screenreader mehrsprachig ist, also Ausgabedefinitionen für mehrere Sprachen hat, dann erkennt er das, schaltet um und spricht, nachdem er einen Satz perfektes Deutsch gesagt hat, dann noch einen Satz perfektes Englisch hinterher. Und wenn man aber nicht darauf hinweist, dass ein Sprachwechsel kommt, dann funktioniert es halt nicht. So, das ist diese barrierefreie Informationstechnikverordnung, BITV. Da stehen 14 Anforderungen drin. Da werde ich überall nur kurz ein bisschen was zu sagen. Vieles von dem hatten wir jetzt schon. Das mit den Textäquivalenten, das ist die erste Forderung, die sagt eben, dass alles, was nicht Text ist, muss immer einen Alternativtext dabei haben. Und das wird dann wirklich für jedes Ding verlangt. Wenn ich also ein Video einbette, dann muss eine Alternative da sein. Jetzt kann man natürlich vielleicht nicht das ganze Video erzählen, aber irgendeine Form von Beschreibung muss da sein, aus dem einem blinden Besucher klar wird, hier an der Stelle ist ein Video. Wenn er jetzt auch noch taub ist dabei und es nur über die Braillezeile lesen kann, dann muss vielleicht kurz erzählt werden, da sind Leute, die sprechen, und vielleicht eine Zusammenfassung von dem, was die da bereden oder so. Ja, man muss das nicht in der Form machen, dass es wirklich perfekt ist, also dass jetzt der gesamte Dialog wiedergegeben wird, obwohl das natürlich die beste Form wäre, aber das ist ja teilweise nicht zumutbar. Wenn man irgendwas hat, was weiß ich, eine Hochschule, die auch als, ich glaube, die staatlichen Hochschulen haben auch so einen Charakter wie Behörden, die müssen wahrscheinlich auch barrierefrei sein. Und wenn die jetzt zum Beispiel ein Archiv von Vorlesungsvideoaufzeichnungen haben, da zu sagen, jede solche Aufzeichnung muss umgesetzt werden im Textformat, was man lesen kann. Wenn es mal eine Mathe-Vorlesung ist, müssen auch die Formeln da irgendwie von der, die man gesehen hat, wie sie an die Tafel geschrieben wurden, die müssten dann auch in diese Textversion gebracht werden. Da müsste man einen ganzen Haufen Leute einstellen, die den ganzen Tag nur solche Videos gucken und übersetzen in Text. Ja, also das wird man nicht erwarten können, dass eine perfekte Lösung für jeden eingebetteten Inhalt angeboten wird, aber eben für die Sachen, wo es möglich ist, mit vertretbarem Aufwand, muss es gemacht werden. Farbneutralität war das mit dem, wenn es in Grau gewandelt wird, ist es noch lesbar. Standardkonformität, ich muss jetzt mal schauen, es gibt zwei, die ähnlich heißen, dass ich die nicht durcheinander bringe. Es gibt nämlich noch Verwendung offener Standards. Standardkonformität war, glaube ich, einfach nur die Eigenschaft, dass wir zum Beispiel, wenn es HTML ist, dass wir uns an die Definition von HTML halten. Also dass da nicht irgendwelche Tags drin sind, die es nicht gibt. Wenn es XML wäre, dann würde man sagen, es muss validierbar sein. Wenn es validierbar ist, ja, also ein valider XML-Code ist, dann ist es gut. Und wenn es irgendwelche Fehler drin hat, ist es nicht gut. Und der Hintergrund dabei ist einfach, wenn es validierbar ist, dann kann auch so ein Screenreader das verstehen. Ja, also zumindest die Struktur von dem Dokument, was er liest. Und wenn es nicht validierbar ist, heißt es ja, dass irgendwelche komischen Fehler drin sind und es nur Glück ist, dass es in den Webbrowsern gut aussieht. Und dann weiß man nicht, ob der Screenreader oder die Braillezeile, ob die damit irgendwas anfangen kann. Sprachwechsel haben wir eben drüber gesprochen. Tabellen, geht es darum, dass man Tabellen nur verwenden soll, um wirklich tabellarische Inhalte darzustellen. Also wenn ich eben eine Tabelle, die irgendwie aus Zahlen besteht, habe, Die muss ich halt als Tabelle darstellen. Aber eine Tabelle zu benutzen, um sowas wie Layout zu machen, das wird damit verboten. Ja? Also ich mache zum Beispiel oft so Sachen, wenn ich eine Liste von Literaturangaben habe und ich will, dass die ganzen Literaturkürzel vorne, die sind dann nicht nur so 1-2 in eckigen Klammern, sondern irgendwelche längeren Buchstaben- und Zahlenkombinationen, sowas wie BA95, die haben unterschiedliche Breite. Und ich will aber, dass die Beschreibungen dazu alle einheitlich eingerückt sind. Dann setze ich es in eine Tabelle. Und das ist einfach so ein Trick, eine Tabelle zu verwenden, um das Layout der Seite schön zu machen. Und da sagt die Verordnung, mach das nicht, es gibt andere Möglichkeiten. Abwärtskompatibilität geht es im Wesentlichen darum, wenn eine Seite irgendwelche modernen Zusatzsachen enthält, dann muss sie auch eine Version anbieten, die das alles nicht enthält. Ja, also das war das mit dem Flash, JavaScript und so weiter, dass es auch eine Möglichkeit gibt, die Seite anzugucken, ohne dieses Zeug zu aktivieren. Entweder weil ich mit einer Software arbeite, die das nicht hat, oder weil ich es nicht verwenden will. Kontrolle über Zeitsteuerung. Da ist sowas, wenn Sie sich jetzt etwa vorstellen, dass Sie eine Seite haben, die was anzeigt und weil sie davon ausgeht, dass sie in bestimmter Zeit erfasst haben, was das ist, blendet sie kurz danach das nächste ein. Also es gibt so Fotoalben zum Beispiel, die eine Animation drin haben und alle 2 Sekunden holen die ein neues Foto. Jetzt ist Foto ein schlechtes Beispiel, weil da der Blinde eh nichts mit anfangen kann. Aber vom Prinzip gibt es auch andere Sachen. Also manche Webseiten haben ja auch einen automatischen Reload, dass sie sich selber neu laden, wenn eine bestimmte Anzahl Minuten vergangen ist. So Nachrichtenseiten zum Beispiel, wenn sie dann weggehen vom Computer und wiederkommen, haben sich oben die Schlagzeilen geändert, weil er in der Zwischenzeit einen Reload gemacht hat. Oder auch Redirects, dass sie nach einer gewissen Zeit auf eine ganz andere Seite umgeleitet werden. Das sind alles Dinge, wo sie nicht selber die Kontrolle über den zeitlichen Ablauf haben. Und das ist auch verboten. Also die Webseite muss so sein, dass solange Sie nicht irgendwas klicken oder ja, entscheiden, irgendwas Neues zu tun, soll sich nichts ändern. Soll alles bleiben, wie es ist. Zugänglichkeit von Benutzerschnittstellen. Das ist was Obskures. Es gibt bei Windows gibt es eine Schnittstelle, mit der man Inhalte von PDF-Dateien und auch von Flash irgendwie direkt umsetzen kann in etwas, was dann so ein Screenreader verstehen kann. Da kann ich Ihnen jetzt nichts Näheres zu sagen. Geräteunabhängigkeit heißt, dass es nicht davon abhängen kann, dass Sie ein bestimmtes Gerät benötigen, um die Inhalte anzugucken. Das heißt eben auch, es muss nicht unbedingt ein Standard-PC da sein, sondern die Sachen müssen einfach nur über die HTML-Definition irgendwie vernünftig definiert sein. Abwärtskompatibilität 2, muss ich kurz nachgucken, weil das war eine Variante. Es gab vorne schon mal Abwärtskompatibilität. Das ist tatsächlich sowas, dass Sie mit alten Versionen von Webbrowsern auf irgendwas zugreifen können. Also es ist ein eigenartiges Kriterium. Es ist aber interessant, weil es noch 2 Unterpunkte hat, die man aus dem Wort erstmal nicht erkennen kann. Es ist zu vermeiden, Pop-ups und andere Fenster erscheinen zu lassen. Ja? Wenn es doch passiert, dann muss darüber informiert werden, dass die Ansicht sich wechselt. Das hat was damit zu tun, dass wir natürlich mitkriegen, wenn irgendein Fenster aufpoppt und da ein neuer Inhalt drin ist, aber ein Screenreader kriegt es möglicherweise nicht mit und verhält sich dann komisch und gibt dann die falschen Informationen wieder. Und das zweite war hier noch Formularkontrollelemente mit Beschriftungen, da müssen die Beschriftungen an der richtigen Position stehen. Das ist auch sowas, Sie können, wenn Sie so ein Formular haben, was Leute ausfüllen können, dann ist es möglich, das so zu bauen, dass es optisch richtig aussieht. Ja, dass also, da ist eine Beschriftung und direkt daneben ist das Feld, wo Sie was reinschreiben müssen. Und es sieht in allen Webbrowsern richtig aus. Aber von der Struktur her ist es so, dass es alles immer eine Zeile versetzt ist. Also es gibt am Anfang ein leeres Feld, was keine Beschreibung hat. Dann kommt die Beschreibung von dem ersten Feld zusammen mit dem zweiten Feld und so weiter geht es dann nach unten immer eins versetzt. Und wenn Sie das in so einer Form haben, dann würde das halt dazu führen, dass so ein Tool, was Ihnen hilft, es auszufüllen, Ihnen die falschen Sachen sagen würde. Das würde Sie fragen, wie ist Ihr Name? Und dann geben Sie irgendwas ein und das Ding trägt es dann nicht in das Namefeld, sondern in das Straßefeld ein. Ja? Und damit das eben nicht passiert, muss diese Struktur richtig beachtet werden. Ja, Verwendung offener Standards ist auch ähnlich zu dem, was vorher schon mal war. Aber hier geht es auch darum, dass nicht irgendwelche proprietären Formate verwendet werden. Offene Standards sind welche, die eben offen sind, wo jeder rausfinden kann, wie ist das Format aufgebaut. Gut, das war Kontext und Orientierung. Ja, also da geht es darum, dass Sie einen Überblick haben, wo Sie sich gerade auf der Seite befinden. Und also da ist auch die Navigation wieder mit dabei. Aber es ist halt, wenn ich etwas nicht sehen kann, sondern mir anders erkennbar machen muss, dann funktionieren viele Dinge nicht, die so selbstverständlich sind. Also irgendwelche grafische Baumdarstellungen, um so eine Hierarchie von einer Verzeichnishierarchie oder sowas zu haben, die kann man halt auch irgendwie umsetzen in etwas, was sich dann wieder über eine Breitzeile oder sowas erfahren lässt, aber das wird halt dann schwieriger und da muss man gucken, dass es in der Form gemacht wird, dass man die Orientierung nicht darin verliert. Übersichtlichkeit ist vom Wortlaut her nur, Navigationsmechanismen sind übersichtlich und schlüssig zu gestalten. Ja, dass man nicht irgendwie das verwirrend macht. Und die Verständlichkeit ist ganz allgemein. Also so wie das Wort das sagt, es geht darum, dass die Texte so geschrieben sein sollen, dass man es eben verstehen kann und nicht in irgendeiner gekünstelten Sprache. Das ist irgendwie ein relativ weiches Kriterium. Ja, wenn man Texte liest und also ich habe mich zum Beispiel durch dieses Ding hier durchgearbeitet, barrierefreies Webdesign ist schon ein bisschen älter, gibt es wahrscheinlich schon in einer neuen Auflage. Die haben darauf hingewiesen, es ist zwar ganz nützlich, dass es diese 14 Punkte gibt und die sind auch in dem entsprechenden Dokument noch ausformulierter, aber wenn man das alles umsetzt, hat man trotzdem noch lange nicht Barrierefreiheit erreicht. Man hat dann die Standards umgesetzt und ist sozusagen sicher davor, irgendwelche Strafzahlungen aufgebrummt zu kriegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es erfolgreich ist, weil diese Sachen sind nur ja, Hinweise, die einem helfen sollen, das ordentlich zu machen. Aber man muss trotzdem noch das Ergebnis prüfen, ob das wirklich geklappt hat. So, und jetzt kommt als letztes der Arbeitsschutz. Das geht ganz fix. Arbeitsschutz. Ja, da geht es generell darum, Angestellte zu schützen vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen. Da ist also alles mit drin, hantieren mit Maschinen, mit giftigen Stoffen, zu lange arbeiten, unter falschen Licht- und Lärmbedingungen arbeiten, alles, was man sich so vorstellen kann, was irgendwie negativ auf einen einwirken kann. Das ist sehr komplex und es gibt dann spezialisierte Dokumente, die für jeden Bereich das Ganze regeln. Also wenn einer mit Giftstoffen hantiert, weil er Chemiker ist oder so, dann gibt es irgendwo einen Hinweis, ein Dokument, wo drin steht, was beachtet werden muss für Mitarbeiter, die halt mit Giftstoffen hantieren. Für Leute, die am PC arbeiten, gibt es die Bildschirmarbeitsverordnung und außerdem gibt es so eine DIN-Norm, die haben wir gestern schon mal kurz drin gehabt, ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten. Also das kommt noch aus einer älteren Zeit, Bildschirmgeräte klingt irgendwie ein bisschen rückwärtsgewandt. Und da sind so Sachen drin, oder warum das überhaupt beim Arbeitsschutz dabei ist, wenn man halt jetzt mit ungeeigneter Software arbeitet, die einfach schlecht gemacht ist und nicht benutzerfreundlich ist in dem Sinne, wie wir das verstehen, dann kann das alle möglichen Konsequenzen haben. Der Benutzer kann überfordert sein, nicht weil er generell überfordert ist, sondern weil dieses Programm ihn quält und das verursacht Stress. Er kann auch einfach unzufrieden sein und sich seine Einstellung zur Arbeit dadurch verschlechtern. Das Problem Autonomieverlust, wenn man das Gefühl hat, man wird genötigt, bestimmte Dinge zu tun, die man gar nicht tun will, weil das Programm es einfach nicht erlaubt, es in der für einen selbst vernünftigen Weise zu machen, sondern irgendwie ganz komisch falsch. Das ist auch ein Problem, was auch alle möglichen Konsequenzen haben kann. Und wir haben dann auch das Problem, dass dieses Meisterschaftsgefühl oder Mastery, wo ich gestern schon kurz drüber gesprochen habe, dass das nicht einsetzt. Und all die Sachen führen eben zum einen als wirtschaftlicher Faktor dazu, dass die Arbeitsleistung schlechter wird. Und im schlimmsten Fall wird man krank. Das ist also auch für den Arbeitgeber wieder unangenehm, weil jemand, der krank ist, natürlich auch fehlt. Aber es ist auch so, dass also, wenn man bewusst gegen Arbeitsschutzsachen verstößt als Arbeitgeber und praktisch ja, billigend in Kauf nimmt, dass die Arbeitnehmer erkranken, weil sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen, dass das also auch entsprechende Strafen zur Folge haben kann. Also deswegen muss man sich auch mit diesen Dingen beschäftigen. Und gut, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Da geht es jetzt eben darum, dass ergonomische Software eingesetzt werden muss und dass man darauf achten muss, dass man den Leuten eben einfach passende Sachen zur Verfügung stellt. Ja, das sind die relevanten Teile aus der Bildschirmarbeitsverordnung. Und dann gibt es noch diesen Teil aus der DIN. Und diese DIN besteht aus ganz vielen Teilen. Da ist nicht nur also die PC-Ergonomie, die Software-Ergonomie mit drin, da ist noch viel mehr mit drin. Aber das sind die Teile, die praktisch relevant sind für alles, was mit Software zu tun hat. Und das sind im Prinzip die Dinge, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Und das können Sie dann mal nachlesen. Diese Dokumente kann man sich runterladen. Aber es ist nicht so, dass Sie, also diese formalen Dokumente, das ist jetzt nichts, was Sie wirklich kennen müssen. Ja, Sie sollten im Hinterkopf behalten, es gibt die Dinger. Und wenn irgendwann mal jemand sagt, jetzt wollen wir das mal genau wissen, dann schlagen Sie das halt nach und laden die Dokumente runter und gucken die an. Aber das hat keinen Sinn, das ist ja formale juristische Sprache alles irgendwie, dass wir uns das jetzt angucken gemeinsam. Ja, ja, das war's mit dem Arbeitsschutz, wie versprochen, ganz kurz. Und nächstes Mal fangen wir mit einem neuen Thema an, Ende des Monats, Telekommunikation. Haben Sie zu dem Komplex, ja, Fragen?
Zu diesem nicht.
Zu diesem nicht.
Würde mich interessieren, was du im Rahmen der Telekommunikation bist, wie ihr da...
Ja, der Plan sagt da irgendwie Protokolle, Geräte und so weiter. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Ich habe noch kein Material. Ja. Also das ist halt, weil ich diese Vorlesung jetzt zum ersten Mal mache, habe ich für nichts Material und arbeite mich in die Sachen ein, suche mir das raus, was ich haben will und darum kann ich Ihnen immer vorab nicht sagen, was da genau passieren wird. Ja, also dieser Ergonomie-Bereich hätte vielleicht auch ganz anders aussehen können, wenn es jemand anders gemacht hätte. Das ist aber immer so. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist. Es gibt ja auch die Variante, dass man so einen Standard-Foliensatz hat und den an alle Dozenten verteilt und sagt, halt dich möglichst nah daran. Ist eigentlich in Deutschland nicht zulässig, weil wir Freiheit der Lehre haben und jeder Dozent, sogar die Lehrbeauftragten, selber entscheiden kann, was er für Themen auswählt. Aber viele machen sich das Leben natürlich auch leicht. Ja, also ich sag mal, ich hätte in den letzten Wochen sicher mehr Schlaf gekriegt, wenn ich einfach einen fertigen Satz Folien bekommen hätte, wo alles draufsteht, was ich Ihnen erzählen soll. Und das hätte ich mir kurz angeguckt und dann hätte ich das verlesen. Ja. Der ist was größer, ja. Ich muss ja auch nicht das gesamte Thema schon beim nächsten Termin fertig haben.